Ich möchte ebenfalls den Organisatoren danken. Und ich denke, da wir eine Konferenz hier haben und eine Ausstellung haben zum Thema Arbeit, möchte ich auch dem gesamten Team danken für die Arbeit, die es geleistet hat. Danke auch an das Panel von heute Morgen. Ich habe die Panelisten nicht gekannt, aber die haben mir wirklich sehr viele Terminologien geboten, die ich gerne bei mir mit aufnehme. So, und jetzt fange ich einfach an. Zu Beginn möchte ich mit einem Video anfangen, mit dem Weben, das in Hanoi entstanden ist. Das erste, das wir auch gesehen haben vorhin. Was sehen wir da? Ein Webstuhl in Bewegung. Der Bildschirm ist geteilt horizontal. Die Maschine, komplexe Architektur von Streben und Metall, bewegt sich. So wie das Traummaterial des 19. Jahrhunderts, das bei Benjamin vorkam. Es ist eine schöne, rostige, alte Maschine und sie bewegt sich elegant und sehr angenehm. Es macht ein Geräusch, als ob es aus einer anderen Zeit kommt. Vielleicht Benjamins Zeit. Danach sehen wir langsam die Weberin, die Frau, die diese Spitze vom Webstuhl aufnimmt und in einen Knäuel aufwickelt. Sie ist von oben bis unten in pink gekleidet, tolles Outfit. Aber ihre Geschicklichkeit, ihre Rolle als Chefin dieses Webstandes ist nicht das, worauf sich das Auge richtet. Wir sind eher dahin geführt, auf die Kurven der Maschine zu blicken, die als ob sie einen eigenen Willen hätte, tanzt und die noch weiter tanzt, nachdem die Weberin bereits aus dem Bild verschwunden ist. Was wir also sehen, ist eine Umkehrung, wo die Maschine irgendwie zum Agens wird, eigenes Leben hat, tanzt, ihr Ding macht. Die Frau, trotz ihrer Fähigkeiten und ihres guten Aussehens, ist wortwörtlich hinter der Maschine her. Ein Bild wie bei Granville, wo die Dinge zum Leben erweckt werden und in den Mittelpunkt kommen. Oder aus anderer Sicht gesprochen, sie ist hinter der Maschine, wie Franco Berardi gesagt hat in seinem Werk After the Future. Er sagt, Futurismus hat die Maschine zum externen Objekt gemacht, sichtbar in der Stadtlandschaft, aber jetzt ist die Maschine in uns allen. Wir sind nicht mehr besessen von der äußeren Maschine. Wir haben stattdessen die Infomaschine, die interagiert und sich überschneidet mit unserem sozialen Nervensystem, unserer Biomaschine, die mit dem menschlichen Organismus interagiert. Im mechanischen Zeit stand die Maschine vor dem Menschen und veränderte das Verhalten, machte ihn stärker, ohne die physische Struktur des Menschen zu ändern. Die Montagebänder haben die Produktivität der Arbeitskraft verändert, haben aber den Menschen als physisches Eigenes nicht mehr verändert. Jetzt haben wir die Maschine, die nicht mehr vor dem Körper steht, aber innerhalb des Körpers ist. Körper und Geist können deshalb sich nicht mehr äußern ohne die technische Unterstützung der Biomaschine. Meine Hände zittern. Ich meine, ich bin jetzt schon 3 Tage da. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wird das sein, wenn ich hier oben auf der Bühne bin? Und es ist eigentlich für mich jetzt doch entspannter, als ich dachte. Also nur mal als Nebenbemerkung. Bifo sagt, dass Marinettis futuristisches Manifesto 1909 erschienen ist, genau in dem Jahr, wo Henry Ford die erste Montagelinie in Detroit aufgebaut hat. Er hat gesagt, es ist kein Zufall, dass die Agrarwirtschaft Italien und Russland so auf die Zukunft setzt. Die Maschine vor dem Arbeiter gibt den Weg in die Zukunft vor. Wir wissen es vielleicht schon, Bifo sagt, dass wir heute in einer anderen Zeit leben. Die Maschine ist nicht mehr vor uns, sie ist in uns und sie macht uns nervös und deprimiert. Unsere Seele liegt auf dem Fabrikboden, die Maschine ist uns. Wir werden von innen angetrieben vom immer schneller werdenden Kapitalismus. Wenn wir mal einen Moment anhalten und die Polarität dieser Unterschiede bedenken, die Maschine vor uns im Vergleich zur Maschine in uns. Vielleicht ist es so, dass wir den Unterschied zwischen der Maschine innen oder außen schon bereits nicht mehr sehen. Oder gibt es irgendwo eine Schwelle, wo die Ambivalenz beider Dinge zusammenfällt? Durch die Videos, die wir gesehen haben am Anfang, möchte ich zwei Schwellen extrapolieren, wo Maschine und Körper sich treffen. Wo am Ende als Endpunkt die Haut steht und die Stimme. Ich möchte diese beiden, die Videos noch einmal neu betrachten, nicht um sie zu feiern, sondern einfach ganz nüchtern, um zu sehen, was bedeutet die Verkörperung der Maschine, die das macht, was Thomas Elsässer gesagt, die Konstitution der Arbeit zwischen Anerkennung der Würde und andererseits der Pol der Dehumanisierung. Wenn wir die Geste bedenken in einem spezifischen Kontext, bezogen auf die Maschine und den Arbeitsprozess, wo die Geste nur dann verständlich wird, wenn sie mit der Maschine zusammenarbeitet. Bei Cola Bottles in Kairo sehen wir die beiden Arbeiter auf der Straße. Sie schmeißen sich die Cola-Pakete zu, wie eine Kette. Irgendwo noch zu einem Dritten, der nicht mehr im Bild ist. Diese Abfolge der Gesten kann man maschinenähnlich und synchron betrachten, aber dieses wird unterbrochen durch dieses Ausrutschen, als der Mann ganz vorne vor der Kamera sich zu schnell bewegt und eine dieser Pakete zur Seite wirft. Er nickt ganz komisch, hält an in seiner Bewegung. Er wird nicht komplett aus dem Rhythmus gebracht, aber wir als Zuschauer schon. Das richtet unser Blick auf die Maschine, die in dem Fall einfach in Würfen besteht. Der Bruch im Rhythmus zeigt uns, dass es da überhaupt erstmal einen Rhythmus gegeben hat. Bei Ultraviolet in Buenos Aires, da hören wir das, was Kojo schon beschrieben hat, als Industrialisierung der Stimme. Der Kommentator im Pferderennen, er läuft schneller, er spricht schneller, bis man ihn kaum noch verstehen kann. Er ist aufgeregt. Aber denken Sie an seine Stimme im Vergleich zu seiner Körperhaltung. Seine Stimme ist schnell, sein Körper ist langsam. Er bewegt sich, nimmt sein Fernglas beiläufig und schaut nicht nach draußen, sondern auf den Bildschirm. Er hat zwei zeitliche Abfolgen, langsame Gesten, die zeigen, dass er mit seiner Aufmerksamkeit mal da, mal dort sein kann. Aufmerksamkeit auf die Gesten bezieht sich auch auf die Person mit der Kamera. Die Kamera ist hier immer zwischen der Gegenwart und der Abwesenheit. Die Kamera bei Cola-Flaschen und Mate und Leder ist immer in der Hand gehalten und gibt uns ein Gefühl für Raum und Zeit. Die Beziehung zur Maschine ist so, dass wir hier vielleicht ein bisschen mal abgehen müssen von den Filmen und uns beschäftigen müssen mit der Geschichte der Fingerabdrücke, die Gesten, die Maschinen, die sie produzieren und dekonstruieren. 1858 hat William Herschel in Jhangirpur einen Kontrakt unterzeichnet mit Rajendra Konai, um Guting zu produzieren, ein Bindematerial für Straßenbau. Konai wollte den Vertrag schon unterzeichnen, aber Herschel hat Konai gefragt, er soll einfach mal einen Handabdruck auf den Vertrag machen. Er wusste noch nicht, was dabei rauskommt. Er wollte allerdings, dass Konai und damit sein ganzer Körper auf dem Vertrag ist, indem er seine Hand aufnimmt. Und Herschel sagte, ich wollte Konai nur abhalten, dass er den Vertrag irgendwann später abstreitet. Er wollte Konai in Angst und Schrecken zu versetzen und er wollte ihn über dieses körperliche Zeichen signalisieren, von diesem Vertrag gibt es kein Zurück. Denken Sie mal an ein Nachleben dieser Geste. Das Sammlung biometrischer Informationen, international oder national. In Indien ist das ein sogenanntes freiwilliges System, das massiv genutzt wird, um nationale Register zu produzieren. Also viele Leute, die nicht lesen und schreiben können, können dann Pässe haben oder Fahrerlaubnisse haben. Hier sehen Sie ein Bild, das das zeigt. Ein Inder, der nicht schreiben kann, kann seinen Fingerabdruck geben und bekommt dann eine einmalige Personennummer zugewiesen. Das findet statt in Chellur, ein kleines Dorf, am 22. April 2010, nordwestlich von Bangalore. Diese Identifizierungsbehörde ist eingerichtet worden unterhalb der Planungskommission. Die haben die Aufgabe, die institutionellen, technischen und rechtlichen Infrastrukturen zu verbessern, um tatsächlich jedem eine persönliche ID-Nummer zuweisen zu können. Und da wird dann darüber geredet, wie toll eigentlich so ein System ist. Ich denke nicht, das ist so toll. Ich denke, das ist irgendwo schwierig. Stellen Sie sich mal vor, diese Tausenden von Händen auf diesem Scanner, diese Sammlung von Fingerabdrücken, was passiert dann mit diesen Fingerabdrücken? Ich will noch eine andere Datensammlung erinnern, Eurodat, die europäische Datenbank, die die Fingerabdrücke illegaler Migranten sammelt. Die werden genutzt dann, um die Migranten in ihr erstes EU-Eintrittsland zurückzuschicken. Die EU und ihre illegalen Migranten, die haben ein Problem. Die Migranten müssen immer wieder in das erste Land zurück, in dem sie registriert worden sind. Und das ist für viele so unakzeptabel, dass sie versuchen, ihre eigenen Fingerabdrücke auszulöschen. Sie trinken Chemikalien und verbrennen sich ganz bewusst die Finger, um ihren Fingerabdruck auszulöschen. Denken Sie an den Widerstand gegenüber dieser Datenbank und denken Sie an die Migranten, die versuchen, einer Wiedererkennung zu entkommen. Hier haben Sie ein Bild von Sylvain Georges Field, Qu'il se repose en révolte. Ein Bild eines Migranten, der versucht hat, seine Fingerabdrücke zu verbrennen, sodass er nicht wieder erkennbar ist. Er bleibt dann mit den Spuren des Gesetzes seiner eigenen Reise auf der Hand zurück. Es ist schmerzlich und es ist schwer, sich diese Hände anzuschauen. Es ist auch eine Sisyphos-Arbeit, weil die Fingerabdrücke wachsen wieder nach. Was aber relevant ist, auch hinsichtlich der Beziehung zwischen Mensch und Körper, Mensch hinter der Maschine oder Maschine im Körper. Diese Geste ist nur verständlich als Reaktion auf Eurodac, als Antwort auf diese maschinengestützte Datensammlung. Nur der Migrant, der außerhalb dieses Apparats lebt, muss die Schmerzen und die Zeichen lebenslang ertragen. Dann möchte ich etwas sagen zur Stimme. Wir haben bereits über die schnelle Stimme gesprochen im Kommentator zum Pferderennen. Es gibt aber auch andere Stimmen, die wir haben in unseren Beispielen. Diese fürchterliche Popmusik, die man in Mathe und Leder hat, dieses Asan-Lied bei den Coca-Flaschen, das Singen des Webstuhls, alles das sind Geräusche, die alle Arbeiter gemeinsam hören. Diese Stimmen, wie die industrialisierten Stimmen des Kommentators im Pferderennen, kommen vor an der Schwelle zur Verständlichkeit. Aber das Wichtige ist nicht so sehr ihre Geschwindigkeit, sondern ihre Verbreitung im ganzen Raum. Es gibt ein kollektives Zuhören beim Asan, das Gebet in Kairo. Es signalisiert das Ende des Arbeitstages, eine kollektive Erfahrung, die alle machen, als Rhythmus des Tages. Und es ist auch Teil der massiven Luftverschmutzung, die man in Kairo hat. Das Asan hört man nie ganz alleine. Es gibt immer noch x andere Geräusche in der Stadt. Dann hat man diese Musik in Mathe und Leser, die Popmusik, die den Rhythmus der Menschen vorgibt, ihre Gesten, den Schnitt des Leders und die Weitergabe des Mateglases, auch ein kollektives Ritual. Das sind die Geräusche, die die kollektive Arbeitserfahrung machen, die den Tag und die Gesten der Arbeit bestimmen. Aber ich will auch auf einen der ersten Momente der Dehumanisierung der Arbeit zu sprechen kommen. Der Transport von Sklaven über den Atlantik und der Zwang, auf Plantagen zu arbeiten. Da gibt es auch wieder anderes Tonmaterial, das auf den Sklavenschiffen vorkam. Stefano Hani hat es beschrieben als haptische Geräusche. Er sagt, man ist nie auf der richtigen Seite des Atlantik. Und das ist ein unangenehmes Gefühl. Ein Gefühl, das andere teilen. Man wird verschifft, man wird von anderen bewegt, mit anderen gemeinsam bewegt. Im Bauch des Schiffes gab es andere Gefühle. Kein kollektives Gefühl. Kein Gefühl, was zu tun hat mit Nation, Staat, Territor oder historischer Vorgeschichte. Ein Gefühl, das nicht von der ganzen Gruppe geteilt wird, die sich nicht einfühlten in Zeit und Raum. Wenn als Black Shadow singst, Are You Feeling the Feeling, fragt er nach etwas anderem. Er fragt, gibt es ein Gefühl, das man erleben kann durch die anderen? Wie kann man sich selbst erfahren, indem man andere erfährt? Das ist Gefühl, das ist Atem, das ist Berührung. Das ist das Gefühl, das wir vielleicht haptisch nennen können. Das Haptische, die Gefühle dafür, dass das, was kommen wird, heute schon eingetreten ist. Die Möglichkeit, über andere zu fühlen, mitfühlen, anderen zu fühlen, zu erleben, wie andere dich erfahren. Das ist etwas, was nicht geregelt ist und das kann nicht von Staat, Religion, einem Imperium vorgegeben werden und auch nicht von einem Toten oder einem Stück Land. Das sind jetzt Dinge, die sich wieder zusammensetzen durch diese Erfahrung der Verschiffung gemeinsam. Da, wo die Sklaven zusammenliegen, entweder im Schiff oder eben später die Menschen in einem gemeinsamen Raum. Der Zwang zu fühlen, zu berühren, berührt zu werden, das Gefühl füreinander zu entwickeln. Soul-Musik ist so ein Medium für dieses haptische Gefühl. Das Gefühl zu fühlen ist Zugangspunkt, um das Unverständliche zu verstehen, wie Musik und Stimme das Sklavenschiff verkörpern können. Das ist ein Gefühl, vor dem die Sprache sich artikulierte. Das ist ein Zustand, der etwas anderes ist, der aus dem Inneren hervorgeht, über Sprache hinweg. Man spürt ihn auf der Haut, auf der pharmakologischen Oberfläche, die man erlebt in dieser unbeschreiblichen Erfahrung, in dem Bauch des Schiffes zu sein. Und Martin spricht hier von dem Aufstand, der sich in dem Moment bereits manifestiert und langsam entwickelt, während man gemeinsam dieses Gefühl erlebt. Es ist das Haptische, das in der Maschine auch der Maschine im Inneren des Schiffes zum Leben erweckt wird. Morton sagt, die kontinuierliche Erfahrung auf Plantagen und in Gefängnissen bilden die Lieder, die Arbeitslieder, die Lieder der Gefangenen. Das ist der Soundtrack für die Arbeit, nachdem man in dem Schiff war. Bruce Jackson in seinem Buch Wake Up Dead Man spricht über die großen Plantagen, die aufgebaut waren nach westafrikanischem Modell. Die schwarzen Sklaven sangen genauso dort, wie sie gesungen haben, bevor sie Sklaven wurden. Der Unterschied war nur, in Afrika hat man mit dem Lied seine Körperbewegungen bestimmt, weil man wollte so arbeiten. Auf der Plantage muss man überleben und das drückt sich im Lied aus. Wenn jemand zu langsam gearbeitet hat, wurde er meistens brutal bestraft. Die Lieder hielten alle zusammen. Keiner konnte identifiziert werden als zu langsam. Arbeitslieder haben den afroamerikanischen Gefangenen geholfen, die schwere Arbeit zu verrichten. Und jetzt möchte ich ein Lied vorspielen, das diesen alten Gefangenenliedern entspricht. Das kommt von Pete Seeger. Er ist der Held dieses Films, aus dem ich jetzt etwas vorspielen möchte. Und ich werde ein bisschen was sagen zu diesem Film und dann gucken wir uns den Film an. Pete und Toshi Seeger, ihr Sohn Daniel und Bruce Jackson, den ich schon erwähnt habe, waren 1966 in Huntsville in einem texanischen Gefängnis und sie haben dort ein Dokument produziert von Insassen dieses Gefängnisses. Das ist Teil eines größeren Projektes gewesen. Der Norden war damals fasziniert von dieser Musikform, die man für fast am Aussterben betrachtete. Und diese Folkloristen haben damals angefangen, diese Lieder aufzuzeichnen. Die Gesten, die mit diesen Liedern verbunden waren. Und so haben wir noch ein Archiv dieser Lieder erhalten. Und jetzt möchte ich Ihnen dieses Beispiel auch mal vorstellen.
I remember when I first came in prison, man, boss wouldn't let me cut no wood. He asked me, he said, you ever cut no wood? I said, I've never cut no wood in my life. He said, you put that axe down. I said, it cuts wood here. I said, you stand right there and I'll show you how they cut wood. And he hollered over old Chimer. He said, old Chimer, what's the thing, son? He'd be singing the lead on Let the Hammer Ring, a variety of verses. And everybody be in chords with him, Let the Hammer Ring, and all axes be dropping. And when the timber's on the ground, there'd be 300 axes dropping with him, all in harmony. That's something to hear. I'd never seen nothing like that in my life.
TV can't hold them, let the hammer ring. Why don't you drop them?
Unlike many prisons in the North, where men often spend most of their days sitting around in cells, the inmates worked in Texas prisons. In the old days, work in the field sometimes amounted to a death sentence by degree. The guards were brutal, the days lasted from dawn to dark, the work pace was vicious. But Texas now has the most progressive of the southern prison systems, and those old days have gone. Even so, some of the Negro inmates maintain a tradition that developed then to help a man survive, the prison work song.
I got it need all over you can down the line. Oh, my God. It takes a number one gambler on the line. I got a timberland and you can come on the line. It takes a number one gambler. Oh, won't you come along so that we can come along? Oh, won't you come along so that we can come along? Come along with your partner, we can come along. It takes a number one gambler. Well, that fool do can't hold me, we can down the line. It takes a number one down the line. Better watch my helm, but we can down the line. Oh, watch my helm, but we can down the line. Watch my helm, a ringing thunder, we can down. If you chop down a timber, you can come around. If you chop down timber, you can come around. Let your timber get humble, you can come around. It takes a number one timber. Won't you help me holler, we can come around. Help me holler in the bottom, we can holler. It takes a number one timber. Hey, oh, look like a demon, we can holler.
Can I have the lights again? So, Circle Rhythm Ritual, right?
Ja, dieses Rhythmusritual in seiner meist entmenschlichten Form. Pete Seeger spricht häufig darüber, wie toll diese neuen Gefängnisse sind, wo die Aufnahmen gemacht hat, aber die Anwesenheit der berittenen Wächter, die da runtergucken, verächtlich, die zeigt, was wirklich los ist. Und unter dem Auge der Kamera und Seegers herablassender Stellungnahmen sieht man, dass die Verschiffung im Bauch des großen Sklavenschiffes weiterlebt. Aber auch von unten hier gibt es den Rhythmus, gibt es den Gesang und gibt es diese Kraft, die sich entwickelt, die Arbeit, die hier beschädigt ist, doch wieder würdig macht. Bruce Jackson, der bei Seeger dabei war, hat gesagt, nachdem wir mit dem Film fertig waren und Pete Tosche und Dan schon wieder nach New York zurückgereist waren, traf ich einen Sträfling, den ich schon jahrelang kannte. Der hat mich plötzlich angehalten im Korridor und sagte, warum habt ihr nicht aufgezeichnet, wie ich eins meiner Flusslieder singe? Flusslieder, weil fast alle Gefängnisse in Texas waren unten an den Flüssen angesiedelt. Es waren die alten Plantagen, die im 20. Jahrhundert dort versteckt waren. Ich wusste gar nicht, dass du Flusslieder kennst, sagte ich. Ich wusste ja auch nicht, dass du Pete Seeger kennst, sagte er. Als er das zu mir sagte, dachte ich, na, das ist ja schon komisch, weil ich war ganz sicher, dass bevor Pete Seeger dorthin gereist ist, keiner von den Sträflingen überhaupt was wusste von Pete Seeger, seiner Banjo, seiner Gitarre. Und die meisten Sträflinge und auch ich hatten kaum von Pete Seeger je zuvor gehört. Ich habe die Geschichte immer wieder erzählt und ich habe immer gesagt, wenn ich diese Geschichte erzähle, ist schon komisch, dass dieser Sträfling sich bezogen hat auf Pete Seeger, den er wohl auch nicht gekannt hat. Ich habe dann festgestellt, wahrscheinlich ist es doch sehr wichtig, das, was der Mann da zu mir auf diesem Korridor im Gefängnis gesagt hat, wir waren keine Fremden mehr, weil wir kannten die gleichen Menschen. Wir haben die Dinge gesungen, die wichtig sind. Und viele Stunden später noch hatten wir das Gefühl, dass es da ein gemeinsames Wissen gibt, das den Moment, die Gegenwart überdauert, das uns verbindet. Was es bedeutet, Mensch zu sein, anstatt einfach nur zu wissen, was Brutalität bedeutet. Wie wir doch zusammen weitermachen müssen und wie wir zusammen atmen müssen. Dann sagt Bruce Jackson noch viel über Pete Seeger und wie wunderbar er doch war. Aber ich denke, das zeigt auch ein bisschen wieder das, was wir heute schon besprochen haben. Hier an dieser Schnittstelle zwischen Geste und Stimme möchte ich jetzt auch zum Ende kommen. Der Schnittstelle hinter der Maschine, innerhalb der Maschine. Und ich möchte für diejenigen sprechen, die von Arbeit dehumanisiert werden. Und heute wird häufig wurde natürlich von Seeger oft gesagt, wie toll die Gefängnisse sind im Vergleich zu anderen. Egal, es gibt irgendwo im Unteren eine Kraft, ein haptisches Gefühl, das hier in dieser Gegensätzlichkeit der Dinge doch weiterwirkt.